Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Neun Uhr und fünf Minuten, DRS2 à la carte, heute mit Stefan Mester, noch bis um 12 Uhr. Ein pathetischer Film am Fernsehen, eine neue Biografie, viel Aufmerksamkeit in den Medien. Der 50. Todestag von General Henri Guisan geht mit viel Geschichtsnostalgie ins Land. Nostalgie wonach? Nach Helden? Nach großen Führerfiguren? War General Guisan überhaupt so einer? Diesen Fragen geht Christoph Keller nach mit seinen Gästen im Studio.
Ja, und hier live im Studio Markus Somm, Historiker und stellvertretender Chefredaktor bei der Weltwoche. Sie haben Ihr letztes Buch über Christoph Blocher geschrieben. Nun dieser Tage erscheint Ihr Buch über Henri Guisan mit dem Titel Widerstand nach Schweizart. Markus Somm, gibt es einen Zusammenhang zwischen Blocher und Guisan?
Also zunächst überhaupt nicht. Ich habe eigentlich den Kontrast gesucht. Henri Guisan ist eine Figur, die völlig anders ist als Blocher auf den ersten Blick. Es war ein sehr integrativer Mensch, ein nicht polarisierender Mensch, ein Mensch auch, der konfliktscheu war, der nicht unbedingt polarisieren wollte. Und von daher war es zuerst ein Kontrast, aber dann hat sich dann mein Bild ein bisschen verändert.
Und über dieses Bild werden wir sprechen. Mario König, auch Sie sind Historiker. Sie waren Mitarbeiter bei der Bergier-Kommission und haben über die verquickte Interhandel-Affäre recherchiert. Man kann also sagen, Sie kennen sich aus in der Thematik Zweiter Weltkrieg. Teilen Sie die Einschätzung von Markus Somm aus dem Vorwort und aus vielen Zitaten in seinem Buch, dass der General Henri Guisan so etwas war wie ein Superstar?
Ja, unbedingt. Dem würde ich zustimmen. Ich erinnere mich an einen Besuch im Bundesarchiv vor Jahren, lange Gänge, dicke Türen, klimatisiert, und da kamen wir durch einen Raum, in dem standen allerlei seltsame Gegenstände, Wappenscheiben, Zinnenbecher, Hirschgeweihe, und auf meine verwunderte Frage, was denn das sei hier im Bundesarchiv, erfuhr ich, das seien alles Geschenke, die der General aus der Bevölkerung erhalten habe, und all diese Kisten, die da herumstünden, seien voll damit.
Also Zeichen dafür, dass dieser General, der vor 50 Jahren gestorben ist, tatsächlich eine große Wertschätzung erfahren konnte. Nun, da war ja der Film am Schweizer Fernsehen mit dem Titel Der General ein nicht unpathetischer Film. Nun das große Interesse auch an Ihrem Buch, Herr Markus Somm. Ich habe gehört, die erste Auflage schon weg. Henri Guisan, Widerstand nach Schweizart, offenbar ein Renner. Wir hatten letztes Jahr ja schon die Redui-Inszenierung am Fernsehen und noch früher erinnern wir uns die Diamantfeiern. Mario König, lebt die Schweiz eigentlich von einem Zweite-Weltkrieg-Mythos?
Sie hat ganz lange davon gelebt. Ob sie das heute immer noch tut, da bin ich mir nicht sicher. Ich bezweifle das. Vieles ist doch inzwischen etwas in Vergessenheit geraten, sehr weit in den Hintergrund getreten. Aber zumindest bis 1989 war das ganz stark und prägend für das Selbstverständnis des Landes. Das, was da im Zweiten Weltkrieg geschehen war, dass man erfolgreich diese Prüfung bestanden hatte.
Sie treten jetzt an mit einer neuen Biografie und sagen, das Interesse an Guisan, an Henri Guisan, diesem Schweizer General, dem einzigen Schweizer General eigentlich der neuen Geschichte, sei verschwunden und man müsse ihn gewissermaßen aus der Versenkung herausholen, Markus Somm.
Ja, und zwar aus verschiedenen Gründen. Also erstens einmal muss ich einfach sagen, deswegen habe ich das Buch auch geschrieben, es ist ein sehr guter Stoff. Der Zweite Weltkrieg ist eine unglaublich dramatische Zeit, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich bin auch Autor, also ich suche ja auch gute Stoffe. Deswegen war dieses Buch eigentlich naheliegend. Zweitens glaube ich, dass Guisan in den letzten Jahren in der Geschichtsschreibung vor allem und deswegen auch im öffentlichen Bewusstsein ein bisschen verschwunden ist. Nicht nur, weil jetzt einfach viel Zeit vergangen ist, das spielt auch eine Rolle, aber auch, weil man sich sehr viel stärker mit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den Nazis beschäftigt hat. Das war meiner Meinung nach richtig, das würde ich ja gar nicht bestreiten, dass das nötig war. Aber es hat doch dazu geführt, dass man ein bisschen ein verzerrtes Bild des Zweiten Weltkriegs zeichnete. Und ich bin absolut der Meinung, dass natürlich der Zweite Weltkrieg, das ist auch trivial, es war ein Krieg. Und in einem Krieg ist natürlich die Armee unglaublich wichtig und deswegen war Guisan auch wichtig als Chef dieser Armee.
Ein verzerrtes Bild, da sprechen Sie ganz konkret die Bergier-Kommission an und vielleicht auch die Vorläufer zur Bergier-Kommission. Stimmt das, Mario König? Sie waren ja Mitarbeiter bei der Bergier-Kommission. Hat man sich zu lange beim Thema Zweiter Weltkrieg auf die wirtschaftlichen Verflechtungen der Schweiz mit dem Nazireich kapriziert in dem Sinn?
Nein, das glaube ich nicht. Es war ja vor allem der Auftrag der Berger-Kommission, genau das zu untersuchen. Sich mit dem General näher befassen und dort Forschung machen, das war ja niemandem untersagt. Es ist eigentlich eher beachtlich, wie wenig geforscht wurde auf dem Gebiet. Es gibt eine umfangreiche Biografie von 1989, sonst gibt es nichts. Mhm. Es wurde gar nicht geforscht über den General. Heute nicht und auch früher kaum. Und zwar, weil man ja alles zu wissen glaubte. Man meinte genau zu wissen, dass der General ein großer und wichtiger Mann war, und Fragen gab es eben wenig.
Ich glaube aber auch, es hat mit der Armee zu tun. Also bei Gisant ist immer, spielt immer eine große Rolle, ob man die Armee wichtig findet oder nicht. Und für die Historiker, die seit 1968 angetreten waren, war natürlich die Armee eher, würde ich jetzt mal behaupten, aus politischen Gründen auch, eher ein Ärgernis, und man hat sich deswegen eher auf andere Fragen kapriziert. Gisant und die Armee war nicht mehr so entscheidend. Ich würde sagen, zur Armee wurde ja durchaus viel geforscht. Aber Sie haben recht, Gisant, das ist ein Phänomen, dass eigentlich nicht mehr Biografien geschrieben wurden. In einem Land wie Amerika hätten wir wahrscheinlich 12 Biografien über diesen General. In der Schweiz haben wir nicht sehr viele. Es hat sicher damit zu tun gehabt, dass sich eigentlich jeder gescheut hat, diesen Gisant anzugreifen. Selbst ein Niklaus Meyenberg hat in seinem berühmten Buch über die Familie Wille eigentlich Gisant sehr, sehr positiv dargestellt, ihn in Schutz genommen. Ein anderer linker Historiker, Josef Lang, hat ihn dafür kritisiert und gesagt, ja, das ist nur, weil dieser Meyenberg so unglaublich germanophob ist. Ich glaube nicht, dass das daran liegt, sondern ich glaube, dass Meyenberg einen sehr guten Instinkt dafür hatte, warum dieser Gisant eben nach dem Krieg und für lange Zeit von links nach rechts sehr, sehr anerkannt war.
Sie schreiben eine Biografie, Sie haben eine Biografie geschrieben, Markus Somm, das ist eine Biografie zum einen, aber es ist durchaus auch ein politisches Buch, in dem Sinne, dass Sie sagen, im Vorwort kommt das mehrmals vor, die Schweiz habe immer Mühe gehabt mit den großen Figuren, die seien immer zurechtgestutzt worden. Was ist das für eine Diagnose?
Also ich glaube, das ist eine fast banale Diagnose. Ich glaube, das liegt wirklich am institutionellen Geflecht dieses Landes. Wir haben eine direkte Demokratie, wir haben den Föderalismus. Es ist fast eine Plattitüde, dass man sagt, die Schweizer haben das nicht so gern, mächtige Leute, die hervorstechen. Und ich muss sagen, das war ja eigentlich ursprünglich mein erstes Interesse an Gisant. Dass ich das Gefühl hatte, warum ist dieser Mensch zu einem Star geworden? Das ist so ungewöhnlich, diese Geschichte, die Mario König erzählt hat, die finde ich so faszinierend, weil das gibt's wahrscheinlich bei keinem anderen Politiker oder keiner anderen Persönlichkeit in der Schweiz, diese Art von Verehrung. Man muss sagen, es ist ein Personenkult, wurde da betrieben. Und das ist doch erklärungsbedürftig. Bis heute ist das erklärungsbedürftig. Das war eigentlich mein erstes Interesse.
Aber man kann ja auch sagen, Mario König, es ist auch ein Zeichen dieser republikanischen Schweiz, dass sie sich irgendwann einmal von dieser Figur Henri Gisant verabschiedet hat und den ein bisschen vergessen hat.
Das ist der Gang der Welt. Das ist ganz normal, dass sogar sehr wichtige Figuren mit der Zeit vergessen werden. Noch ein Wort zu den großen Figuren in der Schweiz. Das ist richtig. Von denen gibt es nicht sehr viele. Andererseits ist die Schweiz auch ein Land, in dem sehr viel Autorität praktiziert wird. Und dann muss man nicht nur die Politik im Auge haben, man muss eben auch wieder an die Wirtschaft denken, an diese vielen überragenden Unternehmerfiguren, die ihre Unternehmen mit sehr großer Autorität geführt haben und die durchaus Führungsfiguren waren und auch oft charismatische Führungsfiguren.
Ja, aber ich würde sagen, in der Schweiz, der absolute Typus des klassischen Chefs in der Schweiz ist eigentlich der Dorfkönig. Das sind die Leute, die im Dorf den Ton angeben, und das zeigt schon ein bisschen das Problem in der Schweiz. In der Schweiz ist alles institutionell so zerklüftet, dass man es vielleicht schafft, ein Unternehmen oder ein Dorf zu prägen oder mit einem Unternehmen sogar eine Region zu prägen, aber es gibt dann so viel Konkurrenz im politischen, aber auch im wirtschaftlichen Sinne, dass sich eigentlich nie einer so richtig durchsetzen kann, dass man nachher noch 100 Jahre später von ihm redet. Ich denke zum Beispiel bei Unternehmerpersönlichkeiten, wenn wir an Amerika denken, ein Ford, ein Rockefeller und so weiter, das sind heute noch Begriffe. Wer kennt heute Hans Sulzer? Kein Mensch redet von Hans Sulzer, obwohl das wahrscheinlich einer der wichtigsten Unternehmer war des 20. Jahrhunderts.
Aber ist das nicht eine republikanische Tugend. Sie schreiben absolut, ja in Ihrem Buch, sagen Sie, man habe sich republikanisch spröde eigentlich selten einem Einzelnen anvertraut, Markus Somm. Eigentlich müsste man ja sagen, republikanisch aufgeklärt, republikanisch einsichtig, weil die Republik ja eben diese großen Figuren nicht verträgt und nicht vertragen darf. Genau. Das ist eigentlich ein positiver Zug.
Absolut, das ist mir sehr sympathisch. Also das finde ich natürlich, das gehört zur Schweiz. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt einfach sympathisch ist, weil es schweizerisch ist, sondern mir ist das auch aus demokratischen Gesichtspunkten ist das mir sehr sympathisch. Aber was mich absolut wichtig dünkt in diesem Zusammenhang, ist zu sagen, Guizot wurde ja auch nie ermordet. Also das gehört ja ein bisschen zum Lauf der Geschichte, dass große Figuren eigentlich ermordet werden, nicht nur in der Schweiz. Ich meine das natürlich symbolisch, aber ein Alfred Escher, der wurde im Prinzip, der wurde extrem entmachtet, der wurde gedemütigt, der wurde diffamiert. Wir haben in letzter Zeit auch eine ähnliche Geschichte erlebt hier bei uns. Und bei Guizot ist das Interessante, der wurde nachher 1960 mit einem Staatsbegräbnis begraben, 300.000 Leute standen an der Straße und gaben ihm das letzte Geleit. Warum? Das ist immer noch die Frage, die mich immer interessiert.
Wir konstruieren ja Väterfiguren, Mario König, auch immer wieder in der Geschichte. Kommt denn ein Land aus ohne Helden, ohne große Väter, ohne große Referenzfiguren?
Nein, in gewissen Phasen drängen sich solche Figuren in den Vordergrund. Die Figuren schaffen sich selber, sie werden aber auch geschaffen. Der Star ist nichts ohne sein Publikum. Es braucht eben beides, die Zusammenwirkung von beidem, damit überhaupt so ein Phänomen entsteht, der Verehrung für eine Figur. Der General hat am Schluss mit einer gewissen Eleganz seinen Abgang genommen. Darum musste man ihn nicht gewaltsam entsorgen und abstrafen. Er konnte ein weiterhin verehrter Pensionär sein, ein Gentleman-Farmer.
Wobei es ist typisch für Guizot, man hätte sich ja vorstellen können, dass er 1945 sagt, ich möchte jetzt in den Bundesrat. Mhm. Also de Gaulle ging dann in die Regierung und General Guizot ging nie in die Regierung, das war für ihn kein Thema.
Ins zweite Glied. Nun, mich würde interessieren aus Ihrer Perspektive vielleicht, Sie haben das Buch gelesen, Mario König, die Geschichtswissenschaft ist ja eine narrative Wissenschaft und Biografien sind gewissermaßen das erste Mittel, um auch Geschichte zu erzählen. Dennoch könnte man ja sagen, gerade bei solchen großen Figuren haben Biografien ja auch etwas Problematisches.
Ja, es ist immer die Frage, wie viel Handlungsmacht schreibe ich diesem Individuum zu und wie viel konstruiere ich aus den Umständen, aus der Umgebung. Das ist auch bei Guizot das Problem. Man muss ihn natürlich immer in den Rahmen stellen. Wie viel Bedeutung soll ich ihm zumessen und seinem Entscheid, die Armee ins Riedwied zurückzuziehen? Wie wichtig war das für den Stimmungsumschwung in der Schweiz? Oder war es nicht vielleicht weit wichtiger, dass England im Sommer 1940 sich entschlossen hat, den Krieg weiterzuführen und sehr bald ersichtlich wurde, dass der brutale deutsche Luftangriff auf England nicht zum Erfolg führen würde? Das war aus meiner Sicht natürlich auch ganz ungeheuer wichtig, dass die Stimmung in der Schweiz aus dem Tief im Sommer 1940 wieder herausfand. Kombiniert mit dem General und seinen vertrauensbildenden Maßnahmen, die sehr wirkungsvoll waren, kombiniert mit dem Entscheid, die Armee ins Redwied zurückzuziehen. Aber erst beides zusammen gibt ein Bild der Realität. Wenn der deutsche Siegesweg sich fortgesetzt hätte, ist es sehr schwer, sich vorzustellen, was dann passiert wäre.
Das heißt, die Gefahr besteht, ganz kurz noch, die Gefahr besteht, dass man stilisiert und sagt, gewissermaßen Geschichte ist das Produkt eines Einzelnen.
Ja, ein großer Mann, der handelt und zusammen mit anderen großen Männern die Dinge lenkt.
Das wurde ja Ihnen auch ein Stück weit vorgeworfen, Markus Somm, dass Sie hier eine Figur emporstilisieren, die gewissermaßen an einem großen Hebel sitzt oder saß und gesagt hat, Armee ins Redwied, wir retten die Schweiz. General Guizot hat so entschieden.
Gut, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen unbescheiden, aber ich glaube, dass ich doch gezeigt habe in meinem Buch, dass Guizot nicht ein Held war in dem Sinne, dass er einfach alles richtig machte und dass er ein unglaublich durchsetzungsfähiger Mensch gewesen wäre. Im Gegenteil, gerade der Redouin-Entscheid zum Beispiel, da hat er sehr, sehr lange gezögert und andere Leute wären da viel forscher vorwärts gegangen. Also gerade Guizot ist eigentlich ein Typ, wo man diese Gefahr nicht läuft, die Mario König anspricht. Also Churchill ist was anderes. Bei Churchill hat man das Gefühl, der könnte doch ganz England schlucken. Bei Guizot war das nie der Fall. Da war war auch meiner Meinung nach eben typisch schweizerisch. Er war eher ein zögerlicher Mensch. Es war ein Mensch, der zum Beispiel eben die Konflikte nicht suchte und nicht gerne Leuten schlechte Nachrichten überbrachte. Er war in dem Sinne nicht ein absolutes Alpha-Tier. Deswegen finde ich, das ist auch das Faszinierende an dieser Figur. Zurück zum Problem der Biografie. Ich glaube, ich habe studiert unter anderem in Bielefeld, also in einer Umgebung, wo Strukturen als sehr, sehr wichtig galten in der Geschichtswissenschaft. Ich würde das auch gar nie irgendwie jetzt reduzieren wollen. Das war wichtig, das ist ein ganz wichtiges Erkenntnis. Aber ich glaube, dass wir jetzt ein bisschen an einem Turning Point sind. Dass man nämlich gemerkt hat, dass wenn man nur über Strukturen redet, wenn man nur über diese abstrakten Begriffe redet, dass die Leute erstens das nicht mehr lesen, das interessiert die Leute nicht mehr. Und zweitens glaube ich aber auch, und das ist das Entscheidendere, man trifft die Realität auch nicht so vollkommen. Und ich bin ja auch Journalist, mir fiel das auf, ich war zuerst Historiker und Student und habe das gelernt und dann kam ich ins Bundeshaus und erst im Bundeshaus wurde mir bewusst, wie in der Politik, also es ist banal, aber wie Personen eine Rolle spielen und dass es durchaus auf ganz kleine Zufälle ankommen kann. Und das, glaube ich, ist auch im Zweiten Weltkrieg wahr. Also gewisse Dinge kann man gar nicht verstehen, wenn man nur die Longue Durée sieht oder nur die Struktur.
Mario König.
Die Strukturen bestimmen aber auch das Handeln der Personen. Die Personen folgen gewissermaßen einem Programm, das sie im Kopf abgespeichert haben, ohne es selber voll zu durchschauen oder in den Hintergründen zu kennen. So ergeben sich Entscheidungen oft aus durchaus unbewussten oder halbbewussten Bewusstseinslagen der Beteiligten, abgesehen davon, dass sich natürlich die Handlungen der Personen immer durchkreuzen und dann oft etwas herauskommt, was in dieser Form niemand wollte. So, ich denke schon, man muss das Handeln von Personen sehr wohl mit einbeziehen, aber das historische Resultat, das wir dann vor uns sehen am Schluss, entsteht aus einem dichten Geflecht von Entscheidungen, Handlungen und Gegenhandlungen und im Hintergrund eben diese Kräfte, die alle Handelnden prägen und beeinflussen, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Guizon, das schildern Sie sehr schön und anschaulich in Ihrem Buch. Das ist auch spannend, das zu lesen, diese Person und was der eben mitbringt an Prägungen, wie er dann eben in dieses Amt hineingeht. Das finde ich durchaus anschaulich beschrieben. Was ich dann vermisse zum Teil, das ist eben das Umfeld.
Auch die Mitschuld der Schweiz an der ganzen Flüchtlingsproblematik, auch die Mitschuld der Schweiz in Bezug auf das Raubgold, auch die Geschichte des Holocaust.
Ja, unbedingt. Oder es gibt da viele, es gibt kleine Dinge, die mich dann irritieren. Sie erwähnen zum Beispiel die Rüstungsfabrik Bührle, die berühmten Kanonen, die von so hervorragender Qualität waren, dass alle die haben wollten. Die Alliierten und dann auch die Deutschen. Die Kanonen waren damals gar nicht von hervorragender, sondern von sehr mittelmäßiger Qualität. Das ist eines der überraschenden Ergebnisse der Berger-Kommission. Die Alliierten wollten diese Kanonen trotzdem haben, weil sie so im Rückstand waren mit ihrer Rüstung. Die Deutschen waren zunächst überhaupt nicht interessiert. Bührle hat dann enorme Bestechungsgelder nach Deutschland fließen lassen, bis er endlich diese Aufträge bekam. Und wer war Bührle? Bührle war ein deutscher Offizier, der nach dem Ersten Weltkrieg in der Schweiz eine Rüstungsfabrik gegründet hat, um die Bestimmungen des Versailler Friedensvertrags zu umgehen. Im Zweiten Weltkrieg hatte die Schweiz zutiefst kompromittiert wegen seiner Waffenverkäufe und wegen seinem Erwerb aus jüdischen Sammlungen geraubter Bilder, die heute in einem Kunsthaus Zürich hängen. Eine enorme Belastung für die Schweiz und auch keinerlei Hilfe, wenn die Schweizer Armee war nicht ausgerüstet mit Bürle-Kanonen. Für die schweizerische Verteidigung war der Mann unwichtig.
Also was ich aber noch ein bisschen zurückweisen möchte oder relativieren möchte, gerade zum Beispiel die Flüchtlingspolitik, meines Wissens, nein, ich bin da mir auch sicher, also die Flüchtlingspolitik und Guizon wurde noch nie in so einem engen Zusammenhang gesehen, wie ich das mache. Die Berger-Kommission hat das zum Teil angedeutet, aber zum Beispiel die große Biografie von Willy Gautschi, da kommt die Flüchtlingspolitik schlicht nicht vor. Gibt es gar nicht. Also es ist nicht so, dass ich eben, wie gesagt, die Schattenseiten, die Sie jetzt da angeführt haben, dass ich die nicht bespreche. Aber ich habe teilweise auch natürlich andere Ansichten zu diesem Thema. Ich finde zum Beispiel die wirtschaftliche Zusammenarbeit die Schweiz hatte gar keine andere Wahl. Das streiche ich auch heraus. Wir hatten eine Blockade der Engländer gegen die Schweiz. Die Schweiz hatte keine andere Wahl, als mit den Deutschen Geschäfte zu machen, Handel zu treiben. Ich finde das, also das ist jetzt meine persönliche Ansicht, ich finde das moralisch nicht so ein großes Problem.
Ihr Kerngeschäft aber war und ist, Markus Ohm, in diesem Buch das Réduit, dieses strategische Kernstück des Generals und der Armeeleitung. Und da schreiben Sie ja in aller Offenheit, dass man die Frage eigentlich nicht beantworten kann, ob das Réduit nun als richtig oder falsch sei. Ihre Zeitung aber, die Weltwoche, stellt in ihrer Webseite die Frage an das Publikum, war das Réduit richtig, ja oder nein, was meinen Sie? Ist das nicht jetzt, Sie schreiben so differenziert und Ihre Zeitung, für die Sie arbeiten, wo Sie stellvertretender Chefredakteur sind, banalisiert diese Frage eigentlich auf eine unglaubliche Art?
Nein, das sehe ich nicht so. Es wird ja nicht banalisiert. Erstens schreibe ich ja nicht im Buch, man kann nicht entscheiden, ob das richtig war als Strategie. Nein, ich finde, es war als Strategie war es richtig, weil es war die einzige mögliche Strategie. Was aber unsicher ist, ist, warum dann Hitler die Schweiz nicht angegriffen hat, das kann man nie entscheiden und da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, unter anderem das Réduit. Das ist der Punkt. Aber die Frage, die in der Weltwoche gestellt wird, geht es ja nur um die strategische Bedeutung des Réduit. War das eine richtige Strategie oder war sie dumm? Und das ist mir ganz wichtig, weil schon damals, in den 40er Jahren, wurde das diskutiert. Es ist ja nicht so, dass in der Schweiz, das ist typisch schweizerisch, in der Schweiz kann man nichts machen, ohne dass jeder irgendwie das Gefühl hat, er müsste noch seinen Senf dazugeben. Also das Réduit wurde damals auch diskutiert und war auch umstritten. Aber, und das ist dann das Interessante an Guizot, Guizot hat es durchgesetzt und hat die Leute mit seinem Charisma offensichtlich so überzeugt, dass am Schluss des Krieges jeder überzeugt war, das war richtig.
Mario König, was sagen Sie zu diesem, was ist aus Ihrer Sicht die Erkenntnis zu diesem Réduit-Gedanken?
Ich stimme dem zu, dass der Réduit-Entscheid absolut richtig war in diesem Moment und eigentlich das Einzige, was übrig blieb, das sieht man ja auch daran, Sie schildern, dass das eigentlich alle Kräfte in der Armee, die deutschfreundlichen, wie diejenigen, die eher den Alliierten zuneigten, sich dann dafür aussprachen. Es war eigentlich das einzig Sinnvolle, was man in diesem schwierigen Moment noch tun konnte. Ob das funktioniert hätte, das wissen wir nicht. Das war ja eigentlich vor allem auch der Zweck des Réduits, einen Beitrag dazu zu leisten, dass dieser Ernstfall eben nicht eintreten würde. Und das Réduit hat man gemacht, damit es nach Möglichkeit nie erprobt werden musste auf seine Wirksamkeit. Das ist ja das Paradox. Und auch dann war es vor allem innenpolitisch natürlich ein sehr sinnvoller und wertvoller Entscheid, weil es hat einen Beitrag geleistet, diese Ohnmachtssituation des Jahres 1940 zu beheben, dieses Gefühl, was können wir jetzt eigentlich noch tun? Eigentlich können wir jetzt nur noch freiwillig kapitulieren und uns der deutschen Vormacht in Europa anpassen.
Aber der Mythos des Réduit ist größer als seine strategische Bedeutung. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, das würde ich schon sagen. Vor allem, was dann in die Nachkriegszeit hineingetragen wird, die Langzeitwirkung, die dann gar nichts mehr zu tun hat mit dieser unmittelbaren Konstellation während des Krieges, als das Réduit geschaffen wurde. Die Réduit-Schweiz, das sich einbunkernde Land, das sich nach außen abschottet und auch wenig zu tun haben will mit den Anstrengungen in Europa, nun eine neue Friedensordnung aufzubauen, Brücken zu bauen zwischen den Nationen, ein neues organisatorisches Geflecht zu schaffen, das eine solche Katastrophe wie den Zweiten Weltkrieg für die Zukunft nach Möglichkeit ausschließt. Da war die Schweiz nicht mit dabei. Sie hat den Alleingang vorgezogen und an irgendeiner Stelle leistet das Réduit dieses Bild des sich selbst abschottenden, ganz auf sich allein gestellten Landes leistet einen Beitrag dazu. So alleingestellt war die Schweiz gar nicht.
Und Sie schreiben jetzt ein bisschen diese Geschichte weiter.
Auf jeden Fall. Und zwar, weil ich glaube, dass das, was jetzt Mario König gesagt hat, diese Igel-Schweiz, ich glaube, das ist ein Mythos, dass die Schweizer sich je so isoliert gesehen hätten. Während des Zweiten Weltkriegs übrigens nicht. Also die Schweizer wussten immer, dass sie kooperierten mit den Nazis. Jeder Arbeiter, der bei BBC irgendwas hergestellt hat, wusste ganz genau, wo die Waren hinkamen. Das ist ein Mythos zu sagen, die Leute hätten das nicht gewusst und es sei gar kein Thema gewesen. Und zweitens finde ich ganz ein wichtiger Punkt. Die Schweiz ist eines der Länder, das am ältesten oder am längsten schon in der Weltwirtschaft integriert ist und schon immer war. Und es gehört eigentlich zu den Geheimnissen dieses Landes, dass es politisch immer relativ eigenständig war oder speziell, aber gleichzeitig wirtschaftlich extrem verflochten war. Und das haben die Leute auch immer gewusst. Das ist kein Dilemma, das ist keine Dichotomie oder keine Schizophrenie, das wussten die Leute immer. Und ich möchte noch was anderes hinzufügen. Schweden hat den Krieg auch überstanden, ohne dass es besetzt worden ist. Deswegen hat auch Schweden nirgendwo in internationalen Organisationen sich extrem engagiert in den ersten 20, 30, 40 Jahren. Dass Schweden jetzt Mitglied der EU ist, hat mit 3 Monaten der Wirtschaftskrise zu tun, wo die Regierung relativ schnell das entschieden hat. Wenn man heute die Schweden fragen würde, sagen sehr viele Beobachter in Skandinavien, man würde wahrscheinlich nicht mehr zustimmen. Insofern glaube ich schon, dass Redui hatte eine andere Wirkung neben der militärischen, die ich für sehr wichtig halte, hatte eine Langzeitwirkung. Das stimmt, aber nicht in dem Sinne, dass es einfach eine Einbildung war, sondern es war eine historische Erfahrung. Unter Druck hatte die Schweiz sich selber behauptet und das prägt die Schweiz natürlich bis heute.
Meier König.
Was alle glauben, ist auch eine prägende Erfahrung. Es kommt nicht darauf an, ob das... Wenn alle an das Redui glauben, dann ist es eben wirksam. Dafür braucht es gar nicht zu existieren. Es müssen nur alle daran glauben. Es ist ja auch bezeichnend, dass das Redui 1940, 41, als man es am nötigsten gehabt hätte, nicht existierte. Als es dann existierte, brauchte man es im Grunde
nicht mehr. Das steht natürlich nicht. 1942 war es fertig und 1943, Entschuldigung, war es natürlich die Lage immer noch relativ umstritten, weil die Amerikaner da in Italien gelandet sind. Also es war nicht immer so, dass das Redui einfach allzu lange irgendwie da nicht bereit gestanden wäre.
Weiter.
Zu dieser Zeit wollte niemand mehr die Schweiz angreifen. Auch und die Deutschen hätten das nun zu dem Zeitpunkt wahrhaftig nicht mehr gemacht.
Ich möchte da nicht zu sehr in die Details gehen, aber es ist zum Beispiel ganz klar, 1943 kann man eine Studie anschauen der Deutschen, wo ganz klar gesagt wird, dass Redui, da kann sich die Schweizer Armee relativ lange halten. Und das hat natürlich einen Einfluss darauf gehabt, wie die Deutschen nachher ihre Strategie überlegt haben. Man kann nicht sagen, ja, es gibt keine Angriffspläne mehr, deswegen war das Redui nicht wichtig. Im Gegenteil, das Redui hat dissuasiv gewirkt, und zwar auf beide Seiten. Die Alliierten sagen 1941, es ist völlig klar, die Schweizer Armee wird sich bis zum letzten Patrone verteidigen, und das Redui ist eine richtige Strategie. Deswegen haben die Amerikaner nie mehr erwogen, die Schweiz präventiv zu besetzen. Also von daher war natürlich das Redui auch militärisch wirkungsmächtig.
Jedes Land konstruiert sich ihre Mythen, jedes Land erfindet sich ihre Mythen, um ihr Hobsbawm zu zitieren. Sie schreiben über Henri Guisan, jetzt Markus Somm, und leisten natürlich in der einen oder anderen Weise dieser Mythen- oder Geschichtsbildung auch einen Vortrieb. Sie schreiben aber auch über eine Autorität, und ich möchte Sie jetzt zum Abschluss fragen, Markus Somm, würden Sie denn zustimmen, dass dieses Land heute in der Krise, in der wir uns doch an einem oder anderen Ort befinden, auch durchaus auch ein Bedürfnis hat, wieder nach solchen historischen Figuren, nach Autoritäten wie Henri Guisan?
Das würde ich so nicht formulieren. Ich würde sagen, das Land hat wahrscheinlich das Bedürfnis nach Geschichte. Also ich glaube, dass die Schweizer sehr, sehr wohl sich wieder interessieren für die Schweizer Geschichte, muss aber auch zugeben, das hoffe ich, weil ich selber Historiker bin. Aber ich glaube, Guisan zeigt eben gerade, dass dieses Land so nicht funktioniert. Wir sind nicht das Land, das nach dem Führer ruft. Billy Gola, der unterging in 1940, der hat genau das gemeint. Der hat gemeint, ich muss jetzt als Bundespräsident hinstehen und sagen die Leute, hey, es geht in diese Richtung. Guisan hat das in dem Sinne nicht gemacht. Und deswegen war er nachher eine wichtige Autorität.
Autorität oder nicht, Mario König, brauchen wir sie heute?
Nein, was es braucht, ist Diskussion, kontroverse Diskussion um die verschiedenen Möglichkeiten und Optionen. Und die Vergangenheit wirkt natürlich immer mit dabei, ob man sie nun kennt oder nicht, sie ist immer mit dabei. Es ist dann im Übrigen besser, sie zu kennen, dann, um nicht blind ein Programm zu wiederholen, das man eben im Hinterkopf hat, ohne es richtig zu verstehen. Von dem her stimme ich dem auch voll zu, dass man sich auch mit der Schweiz im Zweiten Weltkrieg immer wieder neu wird beschäftigen müssen. Eine abschließende Darstellung gibt es bis heute überhaupt nicht. Das ist völlig zutreffend. Auch der General und das Redui werden immer wieder ein Thema sein. Mein Interesse gehört nicht dem in erster Linie. Ich finde, es gibt viele andere Fragen. die wichtiger sind und mehr in die Gegenwart hineinführen. Zum Beispiel die Macht der Banken, die fehlende Kontrolle des Finanzplatzes, die war schon während dem Zweiten Weltkrieg ein Thema und eine Belastung für die Schweiz. Und ist es noch heute, das Problem ist noch genauso ungelöst wie damals. Das sind historische und aktuelle Probleme, die aus meiner Sicht mehr bringen als das Wiederaufrollen von General und Redui.
Ich danke Marco Somm, danke Mario König für dieses Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.